ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Boss it.
Mit sechs oder so ging es, glaube ich, los. Also, oder schon als kleines Kind, keine Ahnung. AC/DC war meine erste große musikalische Liebe.
Hast du auch mitgebracht, haben wir gleich.
Die Energie hat mich geflasht und ich habe mir aus meiner damaligen Kinder-Cowboy-Weste habe ich mir eine Metal-Kutte gemacht. Mit Bon Scott-Kreuz hinten drauf.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es gibt so Lieder, die einen lange, lange begleiten. So auch dieser Song Young MC Bust a Move, den ich jetzt in dieser Sendung spiele, um mich so ein bisschen beliebt zu machen bei meinem heutigen Gast, der nämlich auch vom Berufswegen viel mit Hip-Hop zu tun hat. Aber jetzt haben wir gerade beide mal auf die Texte geachtet, zumindest kurz. Und darüber werden wir bestimmt gleich sprechen. Wer ist denn eigentlich mein Gast?
Radio 1. Hörbar Rust.
Als Fettes Brot den Song Bettina, zieh dir bitte etwas an veröffentlichten, war das für die Moderatorin des nachfolgenden Gespräches aus naheliegenden Gründen keine einfache Zeit. Ähnlich werden es alle Girls und Frauen empfinden, die Emanuela gerufen werden. Andererseits, wer hat denn schon eine eigene Hymne? Und dann auch noch von einer Band, die im deutschen Hip-Hop ein Alleinstellungsmerkmal hat. Oder hatte, wie man wohl sagen muss. Fettes Brot sind passé. Perdu, Vergangenheit, adieu. Jetzt werden neue Geschichten erzählt von jemandem, der sich schon mal kurz frei machte zwischendurch von Boris Lauterbach oder König Boris. Nach 30 Jahren Bandgeschichte rhymt, singt und performt sich der 1974 in Hamburg geborene Musiker nun erneut solo durchs Leben, in das wir jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Musik inklusive.
Herzlich willkommen. Du hast so einen wachen Blick gerade. Gibt es irgendwas, was falsch war an dem, was wir gesagt haben?
Also erstmal herzlichen Dank. Nee, das stimmt alles soweit. Keine groben Schnitzer drin.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind uns, haben wir festgestellt, vor, ich weiß nicht, waren das 12 Jahre oder so ähnlich, schon mal begegnet.
Ja.
Da habe ich dich schon mal interviewt für ein Fernsehformat.
Ja, da warst du bei mir im Studio.
In Hamburg?
Ja.
In einem kleinen, das war nett. War das in der Bernstorffstraße,
genau.
Ach guck, okay.
In dem Hinterhof da.
Das erinnere ich noch und jetzt kann ich auch eine Klammer schließen, denn in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gelesen, Viva la Bernie,
genau.
Bernie, das ist ein Hof oder ein Gebäudekomplex, der an einen Investor verkauft werden sollte. Das war jedenfalls Stand.
Wurde tatsächlich auch.
Ja.
Und wir kämpfen seit 7 Jahren darum, den zurückzukaufen. Jetzt dürfen wir das. Jetzt fehlen uns nur noch 3 Millionen Euro. Also wenn wir die noch auftreiben könnten.
Aber es war doch irgendwann mal genug Geld da.
Es waren sozusagen, wir hatten eine Kampagne gestartet und dann hatten wir sozusagen Kreditversprechen von sehr vielen Leuten. Das war noch nicht bar da sozusagen. Und jetzt, 7 Jahre später, haben das natürlich einige Leute das Geld nicht mehr oder die Zinsen sind bei der Bank besser oder so. Insofern, falls jemand noch was locker hat und Interesse daran hat, einen tollen Hinterhof dem Immobilienmarkt zu entziehen für immer, dann soll er sich bei uns melden.
Wie viele Einheiten sind denn da?
Also da leben und arbeiten so ungefähr 120 Menschen. Das ist teilweise Industrie, also Tischlerei oder Grafikdesigner oder wir Studio, aber es wohnen da auch Leute. Und ja, es ist ein sehr schöner Hinterhof auf Altona St. Pauli.
Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Ich hätte jetzt gedacht, ihr habt es geschafft, aber dass ihr immer noch in diesem Prozess seid, zeigt, wie schwierig es ist. Nun gehört Hamburg auch wie alle anderen deutschen Großstädte. Das hat sich innerhalb kürzester Zeit ja auch Berlin hat sich so entwickelt, dass die Mieten einfach extrem steigen. Es gibt keine Entspannung mehr. Alles Mögliche kann verlangt werden, wirklich auch horrende Preise. Und dann gibt es so diese Refugien, davon gibt es auch in Berlin. Die Uferhallen also sind zum Beispiel, das sind so, ja, wie so Biotope, die so wichtig sind auch für eine ganz bestimmte Szene Ne? Und für die Stadt, also dass der Stadt nicht daran gelegen ist, das zu retten, ist mir immer ein Rätsel.
Ja, die Frage ist halt auch, wem gehört die Stadt, ne? Also Leuten, die das Geld haben, um sich alle möglichen Gebäudekomplexe zu kaufen, oder die Leute, die in der Stadt leben, so.
Ja, okay, da gehen wir jetzt, aber das wird jetzt dann sehr idealistisch, weil das bestimmten Leuten immer irgendetwas gehört und dass es auch in anderen europäischen Ländern zum Beispiel Standard ist, dass man in der Wohnung, in der man lebt, dass die einem gehört. Also ich glaube wirklich, Deutschland gehört zu den Schlusslichtern, was das angeht. Man muss ja kein Kapitalist sein, um ein Haus zu haben oder eine Wohnung.
Nein, das meine ich damit auch nicht. Aber es ist ja was anderes, wenn man einem eine Wohnung gehört oder ein Haus oder komplette Straßenzüge und genau.
Ja,
da gibt es schon einen Unterschied. Und es ist halt, also wenn man dann als Investor was kauft, wo dann schon Leute leben und arbeiten und da eine gewachsene Gemeinschaft ist und gar nichts davon weiß, wer da lebt, was man sich da überhaupt kauft, dann finde ich, und das so als für sein Portfolio, für die Rente oder so benutzt, finde ich das schon bedenklich. Mhm. Aber wie sind direkt mit so einem harten Thema hier?
Ja, lass uns sehr weich sein ab jetzt.
Absolut.
Was sind weiche Themen? Wir haben zum Beispiel eben, als ich dir den Tee machte, haben wir Tiere mit drei Buchstaben ganz schnell.
Das ist wahrscheinlich das softeste Thema überhaupt.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Doch, ja? Ich weiß noch. Ich sag nicht genau, wie wir drauf gekommen sind. Du hast gesagt, dass du vorher bei einem anderen Podcast zu Gast warst, weil ich dich fragte, wie war dein Tag heute? Und dann war ich kurz sauer und dann hast du gesagt, also ich war natürlich nur gespielt sauer, und du hast gesagt, ja, hätte ich mir was ausdenken sollen, eine Lüge, dann haben wir über das Lügen gesprochen.
Genau, und dann hätte ich gesagt, ich war gerade bei einem Podcast über Tiere.
Über Gnus.
Gnus.
Und dann habe ich gesagt, ich mag Gnus, weil ich mag alle Tiere mit drei Buchstaben, und habe Emu gesagt. Und dann hast du gesagt,
Aal.
Und dann habe ich gesagt, oh, ich war ganz schnell. Uhu, nee, Uhu, ja, war mein übernächstes, glaube ich.
Nee, der war sehr schnell, der war gut.
Der Uhu war sehr schnell, dann hast du Bär gesagt.
Ja, der sollte eigentlich aus mir nicht erfindlichen Gründen nicht zählen. Nein, aber
ich habe kurz gezögert, weil ich so international denke, so gibt's da einen Umlaut oder sind das in Wirklichkeit vier Buchstaben?
Ich verstehe.
Aber danach ist auch nichts mehr gekommen.
Nee, viel mehr gibt's, glaube ich, auch nicht.
Nein. Höchstens, wenn man Luchs falsch schreibt oder Fuchs.
Ist nett, dass du sagst, dass nicht sagst, dass ich das gesagt habe, aber gut.
Gut, wir steigen jetzt ein mit Musik, und da wir so lachen, können wir das ja gleich mit was ganz Weichem machen, dann ändern wir die Reihenfolge ein bisschen, auch wenn ich Angst habe, dass ein paar Leute dann abschalten, aber wer jetzt noch dran ist, der zieht das einfach auch, glaube ich.
Ich glaube auch, entweder haben wir sie oder sind sie schon längst los.
Die einzige Frau, die du mitgebracht hast, ist dann auch noch eine Guilty Pleasures Frau, weil wir uns angewöhnen, unsere Gäste nach Songs zu fragen. Jetzt nach 22 Jahren ist es an der Zeit, das Konzept mal ein bisschen aufzupeppen, haben wir uns gedacht.
Ja.
Songs, für die man sich offiziell schämt, obwohl man weiß, dass man sich für Musik nicht schämen muss.
Ja, ich schäme mich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich versuche mich dann immer in den Blick der anderen rein zu versetzen und denke, die könnten es vielleicht merkwürdig finden. Ich finde, da sind eigentlich kaum Grenzen zu setzen.
Und das ist auch wieder ein interessantes Thema, der Blick der anderen. Die anderen sind ja keine homogene Masse. Man versucht ja immer, das geht in der Schule schon los, dass man den coolen Leuten gefallen will, die in der Raucherecke stehen oder was weiß ich, wie das heute heißt. Wie heißt das heute?
Ich glaube, das gibt's nicht mehr, oder? Vape-Ecke. Ich habe keine Ahnung.
Vape-Corner. Ja. Man will den coolen Leuten gefallen, und damit geht die ganze Scheiße los.
Eben, ist auch absolut sinnlos, aber da muss man auch erstmal hinterkommen. Funktioniert Nena, sowieso nicht.
Nena hast du mitgebracht.
Ja, super. Ich war so ein Fan als Kind.
Wirklich?
Von Nena. Ich habe sie geliebt. Es war großartig. Ich habe sie das erste Mal gesehen in der ZDF-Hit-Parade mit Nur geträumt. Und ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Was ist das denn für Musik? Das hat mich komplett fasziniert. Und ich hatte damals das Glück, dass ich mit meiner Schulklasse hin und wieder im Kinderfernsehen auftreten durfte.
Was?
Keine Ahnung, bei Spaß am Dienstag und so. Ich weiß nicht, ob dir das auch was sagt.
Nein.
Oder der Miesling oder so. Egal.
Was?
Ja, so Kindergeschichten. Und da war ich dann so involviert, und dann habe ich dann so Interview.
Der Miesling?
Ja, es war so eine Puppe, so eine mit so einer grünen langen Nase, die immer schlecht gelaunt. Egal.
Nee, nicht egal. Ich finde sowas wichtig.
Ja, genau. Und Frank Zander hat Spielbude moderiert. Und da war ich dann halt so in so Gesprächsrunden über Taschengeld oder sowas involviert. Und da ist Nena aufgetreten. Und ich wollte unbedingt ein Autogramm von ihr, natürlich als größter Fan. Aber leider ist sie nach dem Auftritt durch den Hinterausgang abgehauen. Fand ich damals eine bodenlose Sauerei. Im Nachhinein kann ich es ein bisschen verstehen.
Ich bin so allein.
Der Musiker König Boris Lauterbach ist heute hier zu Gast. Wie soll ich dich denn eigentlich so vorstellen und nennen, dass es dir genehm ist?
Boris ist, glaube ich, am einfachsten. Stimmt, vor allem auch.
Aber wenn ich einfach nur sage, Boris ist heute hier, dann können die Leute ja König alles...
Boris. Boris Lauterbach klingt immer gleich so, als wäre ich irgendwie, weiß ich nicht.
Früher haben bestimmt immer alle gesagt, bist du mit dem Heiner Lauterbach verwandt? Genauso und jetzt sagen sie alle,
Karl
mit dem
Lauterbach.
Karl Lauterbach.
Genauso ist es.
Aber es ist weder noch.
Weder noch, glücklicherweise. Also nicht, dass ich was gegen die hätte, aber... Ich habe nichts mit denen zu tun.
Nee, okay. Also König Boris ist hier. Dabei ist der Künstlername ist eher so, oder das ist ein Pseudonym, oder wie nennt man das in euren Hip-Hop-Kreisen?
Ja, Pseudonym kannst du ruhig sagen.
Du hast ja verschiedene Pseudonyme. Wie heißen die anderen?
Rock'n'Roll-Cousin.
Wie ist das entstanden?
Ein dummes Zeug, aber nur zu viel Zeit. KB Baby.
Aha.
Der Typ, der den Müll nicht runterbringt. Das sind, glaube ich, so die vier wichtigsten.
Bleiben wir bei König Boris.
Es ist natürlich totaler Quatschname, ist schon klar, aber das war ja gerade das Lustige dran, diese Selbstüberhöhung damals, wo er noch kein Schwein kannte und man nie auf die Idee gekommen wäre, dass man irgendwann mal erfolgreich oder so ist.
Ja, und dann kriegt man die, wie heißt es, die Paste nicht mehr in die Tube zurück.
Genau so ist es.
Ja, es ist eine Marke geworden.
Ja.
Also zu Gast ist, und ich sag auch nichts mit Ex fettes Brot oder so.
Kannst du auch sagen, das stimmt ja auch.
Das flechten wir mal so ein.
Würde
ich auch
sagen.
Was hältst du davon?
Ja, ich will das auch gar nicht verstecken, also ich habe damit gar kein Problem.
Nee, wir werden da auch bestimmt ein bisschen drüber sprechen, weil sich das mit deinem Leben ja zu einem großen Teil deckt.
Ist so.
Ja. Aber es gab auch ein Leben davor und genau da steigen wir jetzt ein.
Okay.
Es ist ein windiger Tag im Juni 1974, der 18. In Hamburg schreit ein kleiner Junge, Halli, hallo Welt, das bist du.
Ja, das bin ich.
Ja. Mhm. Du wirst dich nicht erinnern.
Ich erinnere mich nicht, aber es war, glaube ich, relativ dramatisch tatsächlich.
Wirklich?
Ja. Also ich hätte es fast nicht gepackt.
Wirklich?
Ja. Ich lag dann, es ist schon wieder so traurig, ich weiß gar nicht, was los ist, lag dann lange Zeit in so einem Brutkasten und hat ein bisschen gedauert, bis sie mich aufgepäppelt haben.
Das ist nicht traurig, das ist realistisch.
Ja, so war's.
Hast du das in dem anderen Podcast auch erzählt?
Nein.
Gut.
Überhaupt nichts, was wir bisher besprochen haben, kam auch nur ansatzweise in dem anderen Podcast vor.
Das muss auch so bleiben. Okay. Ich habe dir gesagt, so kam mir überhaupt vorhin aufs Lügen, weil ich gesagt habe, dann denk dir lieber was aus.
Das ist wahr, was ich erzähle.
Hast du denn Geschwister?
Ich habe eine Schwester, ja.
Ist die älter als du?
Die ist jünger.
Okay.
2 Jahre.
Hm. In Hamburg zwar geboren, aber aufgewachsen, das klingt jetzt wie eine Einschränkung, das klingt, als wäre es so
leider,
second
aber
best.
Leider.
Naja. Wer jemals in Hamburg gelebt hat, weiß, dass es da so ein kleines Stigma gibt, was Pinneberg angeht. Das ist einfach so.
Mm.
Und Schenefeld, ja. Wo du aufgewachsen bist?
Gehört zum Kreis Pinneberg.
Ja, und das ist dann Schleswig-Holstein und gar nicht mehr Hamburg.
Es ist halt Stadtrand. Es ist politisch Schleswig-Holstein, postalisch noch Hamburg. Also wirklich direkt die Grenze. Bin da im Wohnblock groß geworden, hatte viel Zeit, mir Sachen auszudenken.
Schenefeld wollen wir schon ein bisschen kennenlernen. Gibt es denn Baggersee Appenetz dort?
Appenetz ist, aber das ist ein paar Gemeinden weiter. Das hat mit Schenefeld nichts zu tun.
Spielbank.
Casino gibt's ja.
Ja. Warst du da mal?
Da war ich einmal drin, ja.
Wie alt warst du da?
Irgendwas in meinen 20ern, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, nur geguckt. Da ging richtig Schein über den Tisch. Das war so mit 10.000 Euro einsetzen und so. Muss sagen, war spannend. Hatte ich nicht. Insofern habe ich mich da zurückgehalten.
Da muss man, also in Hannover gab es auch eine, oder gibt es eine Spielbank, da durfte man nicht ohne Krawatte rein. Ist das damals auch so gewesen? Hast du eine Krawatte getragen?
Ich glaube, das war nicht so streng mit dem Dresscode. Ich kann mich nicht ganz erinnern.
Besitzt du Krawatten?
Ich besitze 2, 3 Krawatten, ja. Ich bin jetzt nicht so ein Anzugtyp, aber immer so, wenn es Anlässe gibt.
Würde dir aber stehen.
Kaufe ich ab und zu
mal. Du hast was Britisches.
Was Britisches, ja. Okay. Das kann man natürlich so oder so, so empfinden.
Magst du das nicht?
Doch,
ich finde in Bezug auf Anzüge hat das eine sehr positive.
Ich bin England-Fan, insofern nehme ich das als Kompliment.
Ja. Was sind das denn für Krawatten? Sind das Spaßkrawatten?
Nee, das ist ja das allerletzte. Das geht wirklich überhaupt nicht. Nee, das sind schon so stylischere Dinger. Ja, auch so noch ein paar aus den 90s übrig. Das war mal so eine Zeit lang, da waren so gestreifte Krawatten total der Schrei, die habe ich noch, aber ich trage die nicht, aber die hängen da irgendwo.
Okay. So, also Schenefeld haben wir jetzt nicht wirklich kennengelernt, außer dass es, glaube ich, früher zumindest Europas größtes Baumschulengebiet war oder sowas, ne?
Genau, Hamburg, Schenefeld-Halzenbeek, Europas größtes zusammenhängendes Baumschulgebiet tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, keine Ahnung. Es ist halt ein kleines Kaff, 20.000 Leute haben damals da gelebt, 2 Kirchen, 1 Schulzentrum, Siedlung, da wo ich gelebt habe, die nicht ganz so wohl situierten. Mhm. Und dann gab es noch das Dorf, da haben dann die reichen Bauernfamilien gewohnt. Das so die grobe Aufteilung.
Ihr habt zu viert in einer Dreizimmerwohnung gewohnt.
Ja, interessant, dass du das weißt, aber ja.
Heißt das, dann gab es wahrscheinlich so ein Wohnschlafzimmer oder so. Nee, warte mal.
Nee, ich habe mir ein Zimmer mit meiner Schwester geteilt.
Okay, ja klar.
Das war so ab einem bestimmten Alter war das relativ
schwierig.
Ungeil, aber
ja. Okay.
Ging nicht anders.
Und ich weiß, dass es einen Lehrer gab, mit dem du aber, glaube ich, ganz gut klargekommen bist, Stefan Köttgen.
Ja, das war mein Musiklehrer. Ich hatte meine liebe Mühe an dem Gymnasium in Schenefeld, muss ich sagen. Ich habe da dem Anforderungsprofil nicht ganz entsprochen, aber es gab den besagten Lehrer, der sich sehr leidenschaftlich um den Musikbereich in der Schule gekümmert hat. Und es gab da einen großen Raum, wo da tagsüber Musikunterricht war. Und so ab späten Nachmittag konnte man sich eintragen und das als Proberaum benutzen. Es gab alle Instrumente. Es gab Drums, Keyboards, alles, was man braucht, Gitarren und so. Und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Da ging es los mit Musik machen. Also Musik war eh immer mein Ding und da konnte
Was heißt das, Musik war dein Ding? Wann hast du das gemerkt? Weil du so Hitparade und das, was du gerade gesagt hast, du hast vom Fernseher, hast du auch vom Radio gesessen. Wo ist dir Musik begegnet?
Also mit 6 oder so ging es, glaube ich, los. Also, oder schon als kleines Kind, keine Ahnung. AC/DC war meine erste große musikalische Liebe.
Hast du auch mitgebracht, dann mir gleich.
Die Energie hat mich geflasht und ich habe mir aus meiner damaligen Kinder-Cowboy-Weste habe ich mir eine Metal-Kutte gemacht. Mit Bon Scott-Kreuz hinten drauf.
Nein, ist das eine schöne Geschichte.
Ja, da ging's los. Und seitdem hatte ich immer, Musik war für mich das Großartigste. Es hat mich irgendwie emotional immer abgeholt, überall. Und
es war ja in der Zeit, also nochmal, du bist Jahrgang 74, gar nicht so leicht an die Musik zu kommen, die einen, auch wenn man erstmal was gefunden hat, was einen interessierte, Musik war längst nicht so verfügbar wie jetzt. Nee. Also Platten kosteten richtig viel Geld. Ich will das einfach nochmal sowohl in Erinnerung rufen, als auch denen sagen, die jetzt zuhören und die aufgewachsen sind mit so einem Schlaraffenland, mit so einem Spotify-Meer, in das sie springen dürfen, wenn sie das wollen.
Ja.
Was natürlich auch möglicherweise eine gewisse Orientierungslosigkeit zur Folge haben könnte, weil früher gab es wie so, ich will jetzt nicht sagen Stammbäume, aber man konnte sich so an bestimmten Dingen orientieren und kam dann weiter, ne? Also hat sich das selbst so ein bisschen.
Das war langsam, und man musste natürlich sparen auf eine Platte, ne? Also es war ja, man konnte sich so eine im Monat, wenn es gut lief, leisten. Und die hat man dann auch echt auswendig gelernt. Also
ja, ganz genau.
Auswendig gelernt einfach. Selbst wenn man die dann auch nicht so geil fand teilweise manchmal, wo man so dachte, ich finde eigentlich nur das eine Lied gut. Man hat es trotzdem gehört und irgendwann.
Aber irgendwann passierte das.
Hat man sich die dann erobert sozusagen.
Richtig. Irgendwann kam plötzlich das dritte und das vierte Lied oder das zweite auf der B-Seite oder so. Und das geht auch gar nicht. Ich will es nicht zu sehr in Richtung Nostalgie klingen lassen, aber es führte dazu, dass es nicht ganz so unkonzentriert oder schnelllebig war. Also das stelle ich mir auch für euch Künstler, für euch Musikerinnen und Musiker manchmal sehr undankbar vor, dass du ja heute, da du einzelne Songs irgendwie einfach streamen kannst, dass man sich schon überlegt, okay, die müssen auch catchy sein. Weil früher haben Künstlerinnen und Künstler Alben abgegeben, vielleicht sogar Konzeptalben. Und da entwickelten sich ganz unterschiedliche Songs, die du entdecken konntest, ne?
Ja, klar. Du bautest natürlich auch schon mal so einen Hit oder so, damit die Leute ein bisschen aufmerksam wurden. Aber es ist ein bisschen, es ist auf jeden Fall anders. Ich möchte nicht jammern. Also weil ich bin der Letzte, der irgendwie jammern sollte. Ich habe viel Glück gehabt. Am Ende ändert es für mich nichts. Ich kann nur das machen, was ich mache sozusagen und der Welt als Angebot hinlegen und ob die Leute das dann überskippen oder sich das anhören oder nur einen Song oder dann denken, oh, den Song finde ich geil, ich höre mir mal den Rest an, liegt einfach leider nicht in meiner Hand. Wenn ich könnte, würde ich sie alle zwingen, aber ich kann leider nicht.
Das ist sowieso, glaube ich, schwierig, dass du in dem Moment, wo du so einen Song veröffentlichst, verlierst du eigentlich die Deutungshoheit darüber. Absolut, ne?
Gehört sofort. Dann auch nicht mehr. Das ist halt, gehört an allen. Irgendwie auch ganz schön.
Wollte ich gerade sagen, da schließt sich der Kreis wieder zu, wenn es doch mit den Häusern und den Wohnungen in Hamburg genauso wäre. Ja.
Okay.
Nächster Song, AC/DC mit 6. Ja. Also das heißt diese Faschingskutte, die du hattest, also diese Faschingsweste, die du hattest. Ja. Hast du das noch vor Augen?
Bildlich, komplett.
Beschreib mal, hast du die? Hast
das
du
war was? So eine braun-rote Kinder-Cowboy-Weste, genau. Dann habe ich, ältere Jugendliche in der Nachbarschaft hatten so eine Buttonmaschine.
Oh.
Was richtig geil war. Und habe ich mir dann aus der Bravo oder aus irgendwelchen anderen, habe ich mir die Gesichter von den Leuten rausgeschnitten und habe daraus mir dann Button gemacht. Hatte also das Ding voller Button mit AC/DC-Geschichten, Schriftzügen und Gesichtern drauf. Und hinten habe ich mir halt, ziemlich martialisch finde ich für einen Sechsjährigen, halt so ein Bon Scott-Kreuz, der war ja kürzlich gestorben, mit Edding hinten auf die Jacke gemalt. Und das war dann mein Style.
Ich weiß noch, dass ich bei Doris zu Besuch war. Das waren Freunde meiner Eltern und die wohnten irgendwie ziemlich weit draußen. Da fuhren wir nur alle paar Monate mal hin. Und ich war total traumatisiert. Die war einige Jahre älter als ich, auch musikalisch viel weiter sozialisiert. Und als die mir sagte, der Sänger von AC/DC sei an seinem Erbrochenen erstickt, da konnte ich 2 Nächte nicht schlafen. Ich dachte, was ist denn, wenn mir das
Trinken aufgehört?
Ja, genau. Da habe ich den Jim Beam stehen lassen.
Ja, unter dem Bett stehen lassen.
So, AC/DC, König Boris ist heute hier zu Gast. König Boris ist heute hier zu Gast. Er gehörte, das müssen wir jetzt einfach mal so sagen, zur Band Fettes Brot, die sich aufgelöst hat. Nach 30 Jahren.
Ja.
Vielleicht gibt's ja eines Tages mal ein Revival. Also kaum ein Interview gibt es, wo man nicht merkt, dass so zwischen den Zeilen so mitschwingt, dass die Autorinnen oder Redakteurinnen und Redakteure so denken, oh, vielleicht sagen sie. Eines Tages kommen wir wieder zusammen. Who knows?
Ja, man soll niemals nie sagen, aber es war jetzt kein Publicity-Stunt von
Nein.
uns.
Wir kommen da auch gleich nochmal in Ruhe zu.
Ja.
Ich will nur jetzt schon mal etwas anspielen, was wir auch nachher nochmal genauer besprechen, nämlich dein Soloalbum. Es ist dein zweites Soloalbum. Das erste ist schon älter als 10 Jahre. Aber jetzt gibt es ein ganz frisches, neues. Und das hier ist ein kleiner Vorgeschmack.
Zwischen ein paar Hunde, ich kann sie alle sehen.
Das ist ein erster Vorgeschmack aus Disneyland After Dark, König Boris, eine Hamburg-Hymne und nicht die einzige Hamburg-Hymne. Ich habe das Video mir angeguckt und dann geht es nochmal, dann erschließt es sich nochmal schneller, aber versprochen, wir sprechen da später etwas dezidierter drüber.
Okay.
Erstmal müssen wir ja diesen Gap hinkriegen von AC/DC. Hin zu Hip-Hop.
Ja.
Es gab an deiner Schule eine Band, die sich, glaube ich, irgendwann, diese Band löste sich auf und daraus entstand etwas Neues, sollte heißen Boris and the Callboys, ist das richtig?
Ja, da sind wir bei den zurechtgesponnenen Legenden.
Aha.
Nee, es war nicht die Schule, also wir haben uns nicht an der Schule kennengelernt, es gab eine Band, die hieß Poets of Peace. Die hat auf Englisch Rap gemacht und Dr. Renz war Teil dieser Band. Und Björn Beton, damals auch glühender Hip-Hop-Fan schon, hat dann sich auf die Suche nach der Band gemacht, weil es gab in den Zeiten nicht so viele Bands, die Rap gemacht haben, hat die dann kennengelernt und die suchten dann einen Bassisten. Und da ich und Björn uns kannten schon und ich rudimentär Bass spiele, kamen wir so zusammen. Und daraus, aus diesem Konglomerat, entstand dann irgendwann ein Jahr später oder so Fettes Brot.
Und auch da hat sich dann auch, diese Formation hat sich auch schnell nochmal ein bisschen gewürfelt. Also 2 sind ausgestiegen, Brüder, glaube ich.
Genau, wir waren zu 5 am Anfang. Und dann, aber so zu dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwie öffentlich wurde, waren wir tatsächlich nur 3.
Okay. Hip-Hop war ja, wenn ich das richtig verstehe, damals Anti-Kommerzialisierung, Anti-Konsum, Anti-Diskriminierung, also eigentlich aus einer Straßenbewegung heraus, das anklagend, was heute für mich so gekippt scheint. Also für mich ist das, ich finde, das ist eine extrem ausschließende, was bestimmte Texte, bestimmte Künstlerinnen und Künstler angeht, Art von Musik, oft sehr aggressiv, sehr ausgrenzend, sehr auf Statussymbole. Ich weiß, es gibt super Tracks und tolle Leute, aber es gibt eben auch wirklich schwierige Formate, finde ich.
Das ist richtig.
War es das, was euch damals an Hip-Hop gereizt hat, dass man in dem Sinne jetzt nicht unbedingt ein abgeschlossenes Musikstudium braucht, sondern so seine Gefühle und seine auch so ein bisschen was Improvisiertes reinbringen konnte in die Texte?
Ja, man konnte direkt mitmachen. Das war auf jeden Fall, also die Einstiegsschwelle war sehr gering, das war auf jeden Fall ein Faktor. Und es war eine neue, aufregende Musik, die dann aus den USA so rüberkam zu uns. Das war aufregend. Also ich war ja vorher eher so ein bisschen im Punkrock unterwegs und dann kam zum Beispiel so eine Band wie die Beastie Boys, wo ja auch so ein bisschen Punk noch eine Rolle spielte, aber auch schon so ganz viel Hip-Hop. Und das war für mich so die Brücke, die mich dann zum Rap gebracht hat, wo sich dann plötzlich so eine ganze Welt vor mir aufgetan hat. Und das war sehr spannend. Das war ja super Untergrund. Das hat ja in Mainstream oder so alles gar keinen Platz gehabt. Das kann man sich heute ja gar nicht vorstellen. Hip-Hop ist ja, so würde ich sagen, die größte Pop-Mainstream-Musik, die die Welt hat momentan. So, das war halt.
Wie konnte das passieren? Was denkst du?
Ja, ich glaube, weil Fettes Brot so gut war und das und dann alle erkannt haben, wie spannend Rap-Musik ist. Mhm. Ne, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, weil es eine Energie hat und eine Direktheit, irgendwie mit Leuten zu kommunizieren, die schnell andockt am eigenen Leben. So.
Ich will jetzt hier auch gar nicht die Miesmacherin sein. Also ich erkenne auch diese Energie, von der du gesprochen hast. Ich habe ja vorhin selbst dieser Song, zum Beispiel, mit dem ich die Sendung gestartet habe, Bust a Move. Wir haben zufällig beide, glaube ich, im selben Moment mal aktiv auf den Text geachtet, was ich ja auch interessant finde vom Gehirn, dass es so einen Schleier über alles legen kann und man kann so mitsingen, ohne sich die Texte so zu vergegenwärtigen, klar aber ist, und das war vielleicht im Hip-Hop auch schon immer der Fall, dass es ziemlich homophob und ziemlich frauenfeindliche Texte auch oft sind, ne? No fine girls, just ugly faces. Also es gibt tolle Songs, die ich auch mitsinge, wo ich inzwischen denke, verdammte Axt, ich kann das nicht mehr mitsingen. Ich warte jetzt mal darauf, dass es eine weibliche MC gibt, die sich diese ganzen Texte krallt und ein bisschen verändert, dann kann ich sie wieder mitsingen.
Gibt's aber viele mittlerweile. Mhm. Ne? Also das ist ja so divers geworden, Rap-Musik, also inhaltlich und auch stilmäßig, dass man also jetzt wirklich auch sich die Sachen raussuchen kann, wo man das Gefühl hat, das geht mit dem eigenen Weltbild klar so. Das geht auf jeden Fall.
Aber es ist ja schon erstaunlich, ich darf das sagen, du darfst es auch nicht sagen, oder du darfst natürlich alles sagen, aber wahrscheinlich ist es auch eine Art von Etikette oder Fairness, dass du als Musiker auch bestimmten Dingen gegenüber dich möglicherweise bedeckt hältst oder so. Also
ja, also ich habe, also erstmal bin ich grundsätzlich so, dass ich mich auf die Sachen konzentriere, die ich gut finde und nicht so lange mit dem Zeug aufhalte, was mir nicht gefällt. Außerdem will ich auch nicht der Pop-Pädagoge sein, der irgendwie die Musikwelt in falsch und richtig aufteilt. Und es ist ja auch sehr viel komplizierter teilweise. Es ist ja das Schöne, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist, dass jeder mitmachen kann beim Rap und auch Leute, die aus Verhältnissen kommen und aus, wo man halt andere Geschichten erlebt hat als du und ich vielleicht oder und
in auch, welchen bei welchen Styles kann man das nicht? Wo muss man denn? Also wo muss man denn heutzutage ein Musikstudium haben oder aus besserem Hause kommen?
Wenn du eine Rockband machen willst, musst du schon mal ein Instrument spielen können. So. Das ist, geht sonst nicht.
Könnte man, du hast damals in deiner Schule gab es diesen Raum, du hattest ein Instrument zur Verfügung. Also man muss jetzt auch nicht zur gehobenen Klasse gehören, um ein Instrument zu spielen.
Nein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eins spielst, ist natürlich größer, wenn du irgendwie einen Background hast, der so ein bisschen mehr auf dich aufpasst und dir ein paar Sachen ermöglicht, als wenn du relativ alleine in irgendeinem Hochhaus groß wirst. So, das ist
ja, das stimmt.
Das glaube ich ist so. Und aber Rap-Texte kannst du auch alleine auf deinem Bett schreiben. So. Und dann ein Beat findest du auch irgendwo und dann kannst du loslegen. Und das finde ich ja eine tolle Sache, dass dann jeder auch seine Geschichte sozusagen erzählen kann. Und manchmal ist das halt auch nicht so besonders reflektiert.
Aber das führt ja gerade dazu, dass die Leute sich darin auch wiederfinden, oder?
Ja, genau. Genau so ist es. Es spricht dann halt auch Leute an, die ähnlich, in ähnlichen Situationen sind. Insofern muss man das immer differenziert betrachten.
Stimmt und ist auch eine gute Entgegnung gewesen. Es fällt mir einfach schwer, das von mir angesprochene unter den Tisch oder unter den Teppich zu kehren, ne? Wenn man über Hip-Hop spricht oder so. Ich finde, es ist nach wie vor, und das darf ich ja auch sagen, mich hat das damals geschockt, die Erfolge, die Sido zum Beispiel oder Bushido hatten mit gewissen Texten. Ich finde, das ist ein Phänomen. Es ist fraglich, wie so viel Aggressivität und so viel Menschenfeindlichkeit so erfolgreich sein konnte. Das versuche ich zu verstehen oder mir erklären zu lassen.
Ja, wobei im Vergleich sind das ja Lämmer jetzt. Also da gibt es ja noch viel schlimmere Dinge. Und man kann das ja auch, also ich finde, die Kritik ist komplett berechtigt. Und ich sag mal, ein Song wie Schwule Mädchen, den hätte es dann auch nicht gegeben. Also ich glaube, das ist auch
Der ist sozusagen, okay,
so eine bestimmte, ein Ergebnis, das uns natürlich auch aufgefallen ist, dass so bestimmte Menschenbilder da vermittelt werden, mit denen wir nicht so einverstanden sind. Aber das finde ich dann halt den konstruktiveren Umgang, also oder für mich einen guten Umgang, dass ich selber irgendwas Cooles, Kreatives mache.
Total.
Der für sich dann steht, der dann jetzt aber nicht auf irgendwelche Leute zeigt und sagt, der ist scheiße, der ist doof.
Misfits hast du mitgebracht.
Ja.
Where Eagles Dare.
Ja.
Wofür steht dieses Lied?
Die Misfits, ich habe die letzte Band vor Fettes Brot war eine Punkband, in der ich gespielt habe. Wie hießen die? Nerdlings. Und wir haben
die Nerdlings?
Nerdlings, ja, das sind so, ich glaube, das kommt aus irgendeinem Fantasy-Zusammenhang. Das sind irgendwelche Wesen aus der Unterwelt, keine Ahnung, ich war für den Namen nicht verantwortlich. Und wir haben sehr viele Misfits-Stücke gecovert. Auch ein paar eigene gehabt und das ist einer davon auf jeden Fall.
Radio 1, die Hörbar Rust. Ein Hybrid aus Radiosendung und Podcast. Heißt, wenn Sie dieses Gespräch jetzt hier gleich weiterhören wollen, aber auf dem Weg sind zum Yoga oder zum Boxen oder einfach, weil Sie schlafen möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, es als Podcast nachzuhören, weiterzuhören. Und wenn Sie da erstmal sind, in diesem schier nicht enden wollenden Archiv in der ARD Audiothek oder bei YouTube oder bei den kommerziellen Podcast-Anbietern, dann hören Sie sich doch bitte auch die Hörbar an mit Jochen Distelmeier, René Polesch, Dirk von Lozo, Mascha Kurella, Karin Mioska, Martin Wuttke, Thorsten Sträter, Dani Levi, Keschra Beros oder ganz vielen anderen Leuten. Heute zu Gast ist König Boris. Sie kennen ihn als Mitglied von Fettes Brot. Aber hier sitzt er heute allein, weil das Studio auch einfach zu klein ist. Ihr drei hättet gar nicht gepasst und so habt ihr euch getrennt.
Das klingt sehr traurig. Ist es halt so.
Nein, diese Sendung ist nicht traurig. Darauf bestehe ich.
Ja, auf jeden Fall.
Was wir gerade gehört haben, war wirklich Punk, also auch solide, auch so 2 Minuten, nicht länger das Stück und einfach so, einfach klar.
Super. Ich hatte immer das große Vergnügen, die live zu sehen zu Halloween in New York City. Das war absolut crazy, eine meiner Lieblingskonzertgeschichten. Und dann kam als Special Guest noch Joey Ramone von den Ramones auf die Bühne. Und das war, mehr ging nicht.
Lebt von den Ramones eigentlich noch jemand?
Ich glaube einer noch, aber die meisten sind tot.
Was für eine Frisur hattest du denn eigentlich?
Wann?
hattest du kurze hochstehende Haare in der Zeit?
Ich hatte eher so The Cure-mäßig, so hochtupierte.
Also richtig lange hochstehende Haare.
Ja, so super lang, sowas dazwischen. Und dann irgendwann auch so mit abrasierten Seiten und so. Also
das ist ja nicht ohne, wenn man in Hamburg lebt oder in der Nähe von Hamburg, weil es da eigentlich immer regnet. Und Regen ist der Feind der stehenden Haare.
Das ist richtig, ja.
Also hattest du immer einen Schirm dabei, das geht aber auch nicht als Punk oder als jemand, der Punk mag.
Nee, ich bin dann nass geworden. Aber ich hatte das Haarlack, was ich drin hatte, war schon echt widerstandsfähig. Ja. Muss ich es schon richtig gegossen haben.
War das schon die Zeit, in der du dachtest, Musik könnte mal eines Tages dein Leben finanzieren?
Das habe ich nie gedacht, ehrlich gesagt. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Also ich wollte immer Musik machen, weil Musik für mich sowas Emotionales ist, mich so berührt, so auf ohne Umwege. Das hat mich immer fasziniert und die Vorstellung, das selber machen zu können, also aus dem Nichts sozusagen irgendwas zu erschaffen, was andere Leute sich dann anhören können und eventuell was fühlen können, ist bis heute für mich ein faszinierender Gedanke und toll, dass ich das machen kann. Das übers Geld verdienen habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Das ist dann tatsächlich einfach passiert.
Deine Eltern haben sich wahrscheinlich schon Gedanken darüber gemacht, kann ich mir vorstellen.
Meine Eltern waren, was das angeht, sehr, sehr cool. Die haben mich einfach machen lassen. Die haben gesagt, soll er mal machen. Wenn es in die Hose geht, kann er dann nachher immer noch was Vernünftiges machen.
Und was wäre das geworden, wenn es nach deiner Mutter gegangen wäre?
Die hatten keine Vorstellung für mich. Die waren sehr progressiv, was das angeht. Die haben gesagt, Hauptsache du wirst glücklich. Das war immer die,
wow.
Idee. Und Berufsvorschläge gab es da keine von mir.
Hattest du noch irgendeine Art von Talent, wenn ich das so fragen darf? Also es gibt ja möglicherweise...
Klingt so, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, wie du es fragst.
Nein, aber ich habe gerade gedacht, ist das eine unverschämte Frage, aber wahrscheinlich hast du mehrere Talente. Haben sie sich schon gedacht, dann wird der vielleicht Lehrer, weil der kann so gut mit Sprache oder hättest du das selbst vielleicht von dir gedacht?
Also ich glaube, die haben mich realistisch genug gesehen, dass sowas jetzt nicht in Frage kommt.
Er leitet mal eine Baumschule, er wird Baumschulendirektor.
Ich glaube, es war schon klar, dass es immer eher was Kreatives sein wird. Also Fotograf war noch so eine Idee.
Hast du fotografiert in der Zeit?
Nein. aber das ist ja kein Hindernis. Das ist ja keine.
Oder Jockey beispielsweise.
Ja. Andere Idee war noch Make-up-Artist gewesen tatsächlich. Das ist kein
Witz. Meinst du nicht ernst?
Doch, ich hatte eine Idee war Friseurlehre zu machen und dann noch so eine Weiterbildung zum Make-up und dann so bei so High-Fashion-Shows die Models zu schminken.
Wie kamst du denn da drauf?
Keine Ahnung.
Das war einfach so ein Gedanke. Du wusstest, es gibt diesen Job. Du wusstest, da sind die Models. Warum nicht?
Ja, vielleicht. Ich fand es glamourös irgendwie auf eine Art und ungewöhnlich. Und ja. Es fühlte sich an, als ob man so in interessanten Zusammenhängen einfach so sein Leben verbringt. Das fand ich ganz gut. Also ins Büro gehen oder so, das war irgendwie, glaube ich.
Ich glaube, Kai Pflaume hat eine Friseurlehre gemacht.
Ja, und Klaas Häufer Umlauf auch.
Ja, natürlich. Und guck.
Und Thomas D. hat auch eine Friseurlehre. Also es gibt einige.
Oh, stimmt. Und die sind alle auf dem Olymp.
Ja.
Kannst du ja noch machen, wenn du merkst, dass das mit dem Solo-Ding nicht läuft. Ja. Wer weiß.
Weiß ich nicht, ob ich da noch genommen
werde. Ich
glaube,
es wird laufen.
Ja, ich glaube, selbst wenn, muss ich nicht unbedingt Friseur werden. Aber das Schöne ist ja, mir steht alles offen. Ich kann ja Dinge machen, die ich machen will. Vielleicht schreibe ich auch ein Buch. Stift habe ich.
Worüber?
Ich habe schon 2 Seiten, sind schon fertig. Also es,
fiktiv oder?
Fiktiv, ja. Vielleicht auch mal eine Biografie, wurde ich schon gefragt, ob ich es machen will. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Bisher kommt mir das noch ein bisschen.
Ja, aber dann wirf mal hier so ein paar richtig harte biografische Daten gleich rein. Wir haben jetzt Bergfest, also als Radiosendung finde ich gut. Als Radiosendung sind wir jetzt schon, haben wir die erste Stunde rum. Im Podcast sind wir auf der Hälfte.
Haben wir es auch übertroffen inhaltlich, finde ich.
Es ist keine traurige Sendung geworden, wenn du mich fragst.
Nein, überhaupt nicht.
Bis jetzt. Aber wir haben noch eine Hälfte vor uns. Wir hören jetzt erstmal The Cure.
Sehr schöne Band.
Jumping someone else's train.
Genau. Also sozusagen auf den Zug mit aufspringen. So würde ich es frei übersetzen. Ihr merkt, mein Englisch ist sehr gut. Mein Englisch ist tatsächlich gut. Ich war mal mit einer Amerikanerin verheiratet. Du wolltest ja jetzt...
Was? Ja, genau das ist es, was ich will. Genau.
Du wolltest ja jetzt Details, die ins Biografische...
Ja.
Ja.
Du hast auch mal versucht, was mit 3 Schottinnen zeitgleich anzufangen.
Wo hab ich das irgendwo erzählt?
Das hat deine Ex-Frau mir erzählt.
Ja.
Ja, jetzt, Gott sei Dank gehen wir jetzt erstmal in die Pause, in die Musik. Bitte, The Cure.
Ein Glück.
Thank you. Radio 1. Hörbar Brust.
Mieke Miami war das, The Ambassador of Love. Boris Lauterbach.
Besser. Punkt. The Ambassador of Love und dann Boris Lauterbach. Das gefällt mir gut.
Ja, das könnte neu. Ja. Yeah. It's you, the Ambassador of Love. Boris Lauterbach. Also known as König Boris, ehemaliges Mitglied von Fettes Brot, jetzt solo unterwegs. Was haben Hip-Hop-Artists und viele Frauen gemeinsam? Ich weiß, es gibt auch sehr viele Female Artists, aber was ist ihr gemeinsamer Nenner, ihr gemeinsames Schicksal?
An Hip-Hop-Artists und Frauen?
Mm.
Ist das eine Scherzfrage? Oder?
Nee, ich wünschte, es wäre so. Sie werden ungefragt damit konfrontiert, wie man denn am besten in Würde altert.
Ach so.
Oh. Ah. Ja, es klingt wie ein schlechter Witz, aber es ist, wie oft ich das jetzt gelesen habe, schon vor 10 Jahren wurdet ihr das gefragt. Ja, wie kann man im Hip-Hop würdevoll altern? Frauen werden das auch so gefragt, so ab 40 ungefähr. Ja,
furchtbar.
Willst du das wirklich noch anziehen? Ich weiß nicht. Willst du dir wirklich die Stirn glatt ziehen lassen? Ach, willst du nicht in Würde altern? Und ich denke, was ist denn in Würde altern?
Ja, gute Frage, keine Ahnung.
Ist es schwierig?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das von außen nicht so an mich rangetragen würde, das Thema, wäre es für mich ehrlich gesagt gar keins, weil ich mache Musik so und die verändert sich vielleicht so im Laufe der Jahre, weil man irgendwie andere Schwerpunkte hat und andere Themen wegfallen, neu hinzukommen und so. Ich habe den Drang, mich kreativ auszudrücken und Punkt, das war es so eigentlich. Und dann ich glaube aber, klar, und ich bin ja aber nicht doof, ich verstehe schon, dass das ein Thema ist, und ich glaube aber, das ist gerade im Begriff, sich zu verändern. Also das 40 oder das 50 oder das 60 von heute ist nicht das 40, 50, 60 von vor 30 Jahren oder 40 Jahren oder so. Das ist einfach was ganz anderes. Die Leute werden älter, die Leute bleiben länger jung, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Und es gibt einfach auch mittlerweile genug Beispiele von Bands und Artists, die einfach weit jenseits der 40 irgendwie noch relevante Musik machen und große Arenen füllen. Und insofern, ich finde halt, Alter ist ein super schlechter Gradmesser, was die Qualität von Musik angeht. Also es ist
absolut
wenig Zusammenhang.
Also ich finde auch, mir erschließt sich auch nicht so richtig, auf einer Ebene natürlich, bin ich bescheuert, warum dieses Jungsein so gehypt wird. Ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich nochmal 20 sein wollen würde, ich kenne nicht viele Leute, die sagen würden, ja. Also ich würde es auf gar keinen Fall wollen. Und zwar nicht, weil diese Welt jetzt gerade so ist, wie sie ist. Ich fand das super damals mit 20. Aber jetzt finde ich es auch gut, ich bin jetzt 56, das passt irgendwie. Ich habe da auch Bock drauf. Mir ist nur neulich aufgefallen, dass wir überhaupt kein Wort haben für zwischen jung und alt. Ja, es gibt keinen Begriff dafür.
Müssen wir uns schon mal was ausdenken.
Ja, aber wirklich, ohne Quatsch, weil das Alter wird total negiert und hat keinen hohen Stellenwert. Und dieses Jungsein geht so durch die Decke. Aber irgendwie hat das auch nicht immer einen Grund, ja. Es leuchtet nicht immer ein, warum dieses Jungsein so toll sein soll, weil bestimmte Sachen erst passieren, wenn du bestimmte Erfahrungen gesammelt hast, beispielsweise. Also, wie könnte das Wort sein? Irgendwo auf der Hälfte zwischen jung und alt.
Wald. Keine Ahnung. Young, Jon, alt, wund.
Ich finde, wir brauchen es. Wir brauchen es und dann nehmen wir uns das und fühlen uns auch ziemlich wohl damit, ohne uns zu überlegen, ob wir für irgendetwas zu alt oder zu jung sind oder so.
Ja, es ist ja auch so ein Mindset. Also ich meine, so, wenn man Pech hat, wird man 100. Und dann muss man dann schon so aufhören, Dinge zu machen, wenn man dann so 40 ist oder
kein
50.
Kein Skateboard mehr, wenn du 100 bist.
Irgendwas. Wegen dem Oberschenkelhalsbruch, ja. Und das finde ich dann so ein bisschen früh. Dann denke ich so, Peitsche, du hast noch vielleicht 40 Jahre.
Peitsche?
Ja, oder?
Nennst du dich selbst Peitsche?
Nein, ich meine nicht mich. So irgendjemand imaginär angesprochen, der schon so früh verrentet, wo ich dann so denke, du hast vielleicht noch 40 Jahre vor dir. Immer langsam. Das will ja gefüllt werden. Und
da sind wir wieder. Wer, da sind die coolen Leute wieder. Also wer bestimmt, was in diesen Kanon gehört, was altersangemessen ist. Ja. Ja? Also neulich habe ich zum Beispiel in einer sehr bekannten Boulevardzeitung, die von vielen Menschen gelesen wird, der neue Bond wurde vorgestellt. Ich habe seinen Namen vergessen, den Schauspieler. Mhm. Und dann war da so ein Foto abgebildet mit seiner Frau und dann stand da drunter, er verliebte sich in sie, obwohl sie 13 oder 17 Jahre älter ist als er. So, ne?
Ja.
So. In derselben Zeitung stand 3 Tage vorher, kleine Korrektur, die neue Frau von Johannes B. Kerner, Klammer auf, er ist 63 oder was weiß ich wie alt, ist nicht, wie geschrieben, 32, sondern 28. Irgendwie so Glückwunsch oder sowas.
Also hast du das jetzt richtig verstanden, dass Johannes B. Kerner der neue James Bond wird?
Ja. Also wir lassen uns irgendwie immer noch, wir tun so, als ob es da draußen so von uns abgesegnete Regularien gäbe, die sagen, ab wann man alt oder jung ist oder was dazugehört.
Gibt es ja zum Glück in Wirklichkeit gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte nicht das machen können, was ich gemacht habe bisher, wenn ich irgendjemand um Erlaubnis gebeten hätte. Also als ich angefangen habe, Musik zu machen, war es auch so, ja, was willst du denn in 2 Jahren machen? Ja, aber das ist zu und das. Es gibt immer Gründe, warum irgendjemand erzählt, warum man irgendwas nicht machen kann. Und die ändern sich einfach nur die ganze Zeit und ist mir eigentlich herzlich egal. Ich mache einfach das, was ich mache. Und dann gibt es Leuten, denen es gefällt oder nicht. Aber es gibt ja auch sehr viele Gleichaltrige. Was mit denen? Also die wollen ja vielleicht auch nicht alle nur Musik von 18-Jährigen Absolut. Hören, sondern auch von Leuten, die in ihrem Alter sind, die dann halt vielleicht auch Themen haben, mit denen sie besser relaten können sozusagen. Insofern, ja, es ist merkwürdig. Aber die wirklich coolen Leute wollen einfach noch nichts erzählen. Also,
finde ich. Nee, und selbst wenn man sich selbst vornimmt, dass dieses Altersding gar nicht so verfolgt, schleicht es sich in gewissen Situationen dann doch ein. Was für Situationen sind das bei dir? Dass du, auch wenn das nur Sekunden sind oder Gedanken, die du auch selbst doof findest, aber in welchen Momenten hast du das Gefühl, ach fuck, daran merke ich schon, dass ich älter geworden bin oder dass ich irgendwie mit dem Alter hadere oder sowas in der Art. Gibt es das?
Also ich sag mal jetzt so das Klischee von den ein oder anderen körperlichen Wehwehchen.
Hast du graue Haare?
Ich habe keine Haare mehr, deswegen ist das mit dem Grau werden nicht das Problem. Ich glaube, wenn ich mit dem Bart wachsen würde, dann wäre der schon, hätte der schon auf jeden Fall die eine, wäre bunt.
Wald?
Ja, schöner Mischwald wäre das. Aber ansonsten keine Ahnung. Also es ist ja so, ich bewege mich ja auch viel auf Social Media und so. Da wird man dann halt auch relativ unscharmant mit solchen Sachen konfrontiert. Aber ich bin da mittlerweile sehr abgehärtet, ehrlich gesagt. Also es fasst mich nicht mehr so doll an.
Du fasst dein Schienbein an. Du magst das sehr, ne? Dein Schienbein. Ja, du fasst immer, du verfolgst mit deinen Händen den Knochen, ob er noch da ist.
Den Muskel daneben massiere ich zur Beruhigung. Mich mit diesem aufreibenden Gespräch irgendwie klarzukommen.
Es ist keine traurige Sendung.
Das ist es auf keinen Fall. Dafür haben wir definitiv schon zu viel gelacht.
Wir gehen jetzt gleich in dein Album rein. Pass mal auf. Passing Me By hast du mitgebracht.
Ja.
Warum?
The Far Side, eine Band, die uns sehr, sehr beeinflusst hat, in ihrer Leichtigkeit und früher war ja Singen im Hip-Hop eigentlich verboten und cool und die haben es einfach gemacht und ja, das hat uns so die Tür geöffnet, dass wir das uns auch getraut haben.
König Boris ist heute hier zu Gast und natürlich sprechen wir jetzt über das Solo-Projekt, aber da müssen wir uns erstmal hinreden und auf dem Weg möchte ich all denjenigen, die vielleicht mit dem Werdegang von Fettes Brot nicht so vertraut sind, da gehen wir jetzt einfach, da machen wir so ein paar Schlenker. Also 1992 gründet sich die Band, wenn man so will, ihr gründet die Band. Hast du eigentlich Zivildienst gemacht?
Ja.
Wo?
In einer Beratungsstelle für Obdachlose. In Hamburg.
Würdest du sagen, dass es gut war, dass du das gemacht hast?
Ja. Aus vielerlei Gründen.
Ja.
Erstmal für mich persönlich ganz egoistisch, weil das so dieses Gap Year sozusagen, was man sonst hätte. Also ich wäre nicht in der Lage gewesen, eine Berufsentscheidung oder so zu treffen nach der Schule. Und klar, das ist auch mein Horizont natürlich brutal erweitert hat, ne? Das, was mit dem, mit den Sachen, mit denen ich da so konfrontiert wurde. Und ich habe gelernt, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit IKEA-Betten aufzubauen.
Gut. So. Und parallel dazu hast du Musik gemacht.
Das war dann so. Ich habe unter der Woche Zivildienst gemacht und dann am Freitag stand dann mit laufender Motor unser Manager vor der Tür mit dem VW-Bus. Die anderen beiden saßen schon drin. Ich bin eingestiegen und dann sind wir quer durch die Republik gefahren und haben Konzerte gespielt.
Los ging es ja erstmal in dem, wie ist das, Jux?
Jux.
Jux, das ist das Jugendzentrum wahrscheinlich gewesen.
In Schenefeld.
In Schenefeld, ja. Ne?
Genau, da gab es auf jeden Fall, waren so mit der ersten Shows, ja.
1995, Fluch und Segen, Nordisch by Nature. Toll, einerseits. Ihr seid voll durch die Decke gegangen, dann Viva, es wurde auf in Endlosschleife auf Viva gespielt, dieser Song. Jeder ja. kannte ihn, jeder liebte ihn. Und dann habt ihr was gemacht, was ich habe das auch gar nicht mitbekommen. Ich habe es jetzt in der Recherche sozusagen, habe ich das gelesen und fand es toll. Ihr habt den Song aktiv beerdigt, ihr habt ihn rausgenommen.
Ja, also wir waren damals, wir standen der Musikindustrie und dem ganzen Popzirkus und so sehr skeptisch gegenüber. Uns war das nicht geheuer. Und wir hatten noch ein bisschen Sorge, als so One-Hit-Wonder zu landen und unser Leben lang auf so einen, sag ich mal, witzigen, plattdeutsch gerappten Song über Norddeutschland festgenagelt zu werden. Und wir dachten, wir haben doch so viel mehr zu bieten. Und dann haben wir den Song, die Single sozusagen vom Markt genommen, haben eine Todesanzeige geschaltet, wo dann stand Nordisch by Nature muss sterben, damit Fettes Brot leben kann oder so. Und die Idee dahinter war, dass die Leute sich dann das Album einfach kaufen, weil da war der Song ja noch drauf. Und sie haben dann aber auch gleich noch alles andere mitgeliefert gekriegt, was wir sonst so auch noch in petto haben.
Ihr habt doch danach gleich mit Jein den ersten...
Danach kam Jein, ja, das war der Witz. Wir hatten Angst, zu erfolgreich zu werden und dann nächste Song war dann Jein.
Der wirklich auch durch die Decke ging. Und wie fühlte es sich dann an? Also es hat ja, so wie du es so vorhin beschrieben hast... Gab es ja nicht mal diesen Traum, Popstar, Rockstar, Hip-Hopstar zu werden, sondern so wie du es erzählst, klingt es so, als wäre das so en passant geschehen. Und plötzlich steckt man aber drin in diesem Geschäft, das euch Erfolg gibt und ausverkaufte Hallen und Fans und Leute, die jubeln und Frauen, die schreien. Wie war das denn für euch? Oder für dich jetzt in dem Fall?
Also es war ja auch jetzt nicht so, also ich fand das ja auch immer faszinierend. Nur ich habe das nicht für mich, habe das nicht für möglich gehalten, dass ich mal Teil von sowas sein werde. Und das war relativ schwierig am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, so plötzlich im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Ich bin dann von öffentlichen Verkehrsmitteln, bin ich dann sehr viel auf Taxi umgestiegen, was sehr teuer wurde. Und habe mich so ein bisschen versteckt, weil ich überfordert war mit den... Ja, auch mit der Aufmerksamkeit und ich nicht immer wusste, wie ich mich da so zu verhalten habe. Das habe ich dann im Laufe der Jahre glücklicherweise sehr ganz gut gelernt, fahre auch seit vielen Jahren wieder Bus und Bahn. Es war aufregend, ne? Also und schöne Panikattacken kamen dann natürlich dazu und sowas, das gab es dann auch. Also es war für die kleine Psyche dann auch nicht ganz so einfach zwischendrin.
Ging es euch dreien da ähnlich, sodass ihr euch da helfen konntet oder habt ihr das unterschiedlich erlebt?
Ich glaube, wir haben das unterschiedlich verarbeitet, sag ich mal, erlebt wahrscheinlich auch, aber war schon eine herausfordernde Geschichte.
Aufmerksamkeit ist ja die eine Sache, das andere ist ja auch, versuche ich mir jetzt vorzustellen, dass da eine gewisse, dass da auch so ein Erwartungsdruck ist. Also die Leute feiern dich plötzlich und zwar sehr. Man weiß ja oft vielleicht nicht genau, was die in einem sehen oder was man jetzt nachlegen muss. Also will man, dass es so bleibt? Kann irgendwas so bleiben? Will man, dass es wieder ein bisschen weniger wird? Kann man das überhaupt drosseln? Also das stelle ich mir so schwer vor.
Ja, zumal wenn man überhaupt nicht weiß, wie man es beim ersten Mal gemacht hat. Also das war ja Zufall. Also wir haben ja nicht gedacht, wir schreiben jetzt einen Hit oder so. Das hat in unseren Köpfen gar nicht stattgefunden. Und dann hatte man dann plötzlich ein, zwei. Und dann, klar, wollten die Plattenfirma, wollte das natürlich auch, dass man gerne nochmal wieder einen Hit schreibt und die Fans und so. Aber man konnte sich halt relativ viel Zeit lassen damals. Also damals war so, haben wir so alle 3 Jahre ein Album rausgebracht, was ja wahnsinnig viel Zeit ist im Vergleich zu heute. Und wollten auch immer gerne an dem Erfolg anknüpfen, haben dann aber relativ schnell begriffen, dass wenn man versucht, Erfolge zu wiederholen, dass das der sicherste Weg ist, dass es nicht funktioniert. So, und dann haben wir uns über die Jahre dann lockerer gemacht und dann lief's auch.
Ich finde das so interessant. Ich habe neulich ein Gespräch für einen anderen Podcast gehabt mit Christian Rach, dem Sternekoch.
Ja.
Und der hat gesagt, der hat verschiedene Projekte gemacht in verschiedenen Restaurants. Und damals hat er gesagt, wenn bei uns im Restaurant ein Gericht funktioniert hat, habe ich es sofort von der Karte genommen. Was, das erinnert mich jetzt gerade, es ist zwar ein bisschen anders, aber doch, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Dass man so denkt, okay, ja klar, ruh dich nicht drauf aus. Und vor allen Dingen ist es wahrscheinlich auch, da sieht man, man kennt so ein paar Negativbeispiele, wenn sich Künstlerinnen oder Künstler zu sehr auf einen Stil verlassen oder das Gefühl haben, sie haben so ein Patentrezept gefunden.
Ja.
Dann nimmt man es ihnen auch übel, wenn sie sich weiterentwickeln. Das ist ja auch eine Form von Unfreiheit.
Ja, das haben wir glücklicherweise nicht gemacht. Wir haben uns selber oft den Teppich unter den Füßen weggezogen, um wieder so ins Neuland zu fallen. Und das tat uns, glaube ich, ganz gut. Also wir haben auch Experimente gemacht, die auch öfter mal nach hinten losgegangen sind. Aber ich glaube, sonst hätten wir es auch keine 30 Jahre irgendwie auf dem Niveau machen können, wenn es langweilig geworden wäre.
James Last hast du nicht mitgebracht, aber er kommt vor in eurer Biografie. Ihr habt mal mit ihm zusammengearbeitet. Aber erstmal hören wir die Beastie Boys. So What You Want?
Die Beastie Boys sind eine der Bands, ich glaube, sprachen wir da vorhin schon drüber, die mich zum Rap gebracht haben.
Wir haben über den Hybrid aus Punk und Rap gesprochen.
Genau, also das war so mein Einfallstor zur Welt des Hip-Hops. Insofern wichtige Band für mich. Auch mal live gesehen, super Typen.
Radio 1, die Hörbarust, hörbar@radio1.de lautet die E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten, wenn Sie dies jetzt hier gerade hören als Radiosendung, Sie müssen aus Ihrem Auto aussteigen oder was weiß ich, was Sie jetzt gleich noch vorhaben, können Sie das Gespräch, die Hörbar, jederzeit auch als Podcast nachhören über die ARD Audiothek oder über YouTube oder über die Radio 1 Homepage oder Sie werden schon einen Weg finden. Die Band bringt alle drei Jahre ein Album heraus, ungefähr, wie du gesagt hast, dazwischen gibt es auch ein Live-Album, es gibt auch Touren, dann gibt es diesen Kontakt mit James Last, es gab den Wunsch, viele Wege führen nach Rom, einen Song von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern covern zu lassen, glaube ich. Ne?
Remixen, ja.
Oder remixen zu lassen. Ihr habt ihn angefragt, also korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch zusammenfasse, und er war nicht so begeistert.
Ja, die Plattenfirma hat einfach direkt abgesagt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt jemals zu hören gekriegt hat.
Aber dann gab es zu seinem 70. Geburtstag so eine Compilation.
Und ja, später kam dann oder diese... 2 Jahre später rief uns dann die Plattenfirma an und erzählte uns, dass Hansi, wie ihn Freunde nennen, 70 wird und ob wir nicht Lust hätten, da an so einem Sampler anlässlich seines Geburtstags mitzuarbeiten. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir uns vorstellen, aber wir wollen ihn erstmal kennenlernen, um zu gucken, ob wir so eine Wellenlänge haben, dass das auch funktioniert, wenn wir zusammenarbeiten. Und dann hat er uns eingeladen in Hotel Reichshof am Hauptbahnhof in Hamburg. Da ist eine Whisky-Bar. Und dann hat er uns allen erstmal einen Whisky unseres Geburtsjahrgangs spendiert. Da lässt er sich ja nicht lumpen. Und dann haben wir einen sehr, sehr lustigen Abend verbracht gemeinsam da in der Bar und haben viel gelacht und haben gemerkt, dass wir sehr speziell auf der Humorebene absolute Wellenlänge haben. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar, dann machen wir einen Song zusammen. Und dann meinte er, ja, super, aber ihm wäre das zu kalt im Februar.
Hat in Florida, glaube ich, gelebt,
in
oder?
Hamburg, dann müssten wir schon zu ihm nach Florida kommen. Lustig. Haben wir uns natürlich nicht zweimal bitten lassen, sind dann mit einer 12-köpfigen Riesengruppe mit Kameraleuten und hast du nicht gesehen, rüber. Und er lebte auf dem Golfplatz an Loch 11.
Was?
Ja, und hatte da so eine schöne weiße Villa mit dem größten weißen Ledersofa, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also wirklich Wahnsinn. Keine Ahnung, wie viel Meter. Pool, Studio. Ums Pool war so ein Netz, damit die Golfbälle nicht alle aufs Haus und ins Wasser fallen. Und da haben wir eine schöne Woche gemeinsam verbracht. Er hat dann für uns gekocht mit seiner Frau und wir haben da musiziert. Das war schon sehr luxuriös.
Wie erklärt man jüngeren Menschen James Last?
Tja, der hat den Party-A-Go-Go-Sound irgendwie in Deutschland erfunden. Der hat ja hauptsächlich gecovert, mit so einem Orchester Musik gemacht. Und sein Kniff war, dass er auf die Platten dann noch so Party-Atmosphäre von Leuten, so klirrende Gläser und Gesappel und Geklatsche und so mit drunter gelegt hat, dass die Leute schon beim Anhören der Musik dachten, sie wären auf einer Party. Und der Typ hat auf jeden Fall Platten verkauft.
Die Party in dir wäre der gute, ja gut.
Ich denke, du hörst keinen Schlager.
Nein, aber das wäre doch ein guter Claim gewesen. Die Party in dir. Weil ich bin Jahrgang 67 und wenn ich bei meiner Oma Fernsehen geguckt habe, das war wie für andere die Stones oder die Beatles, war das Max Greger oder James Last. Die standen, das waren ältere, nette Herren,
ja,
und die standen schnipsend mit dem Rücken zu ihrem Show-Orchester,
ja,
das Gesicht in die Kamera gewandt und haben dann gute Laune Musik einfach, haben so ein bisschen, genau so ein bisschen dirigiert und waren einfach so aus dem Becken heraus. Und haben irre viele Platten verkauft damals.
Völlig verrücktes Konzept. Würde man nicht denken, dass es funktioniert. Hat's aber. Und ich kann dir sagen, dass wir wirklich Nonnenkloster waren im Vergleich zu den Partys, die geschmissen haben. Also
warst du auf einer dieser Partys oder hat er nur erzählt?
Nein, er hat erzählt. Und das war, also,
Das
ging krass ab. In Las Vegas hat er dann mal erzählt, wie er dann aufwachte. Und zwar von der Rasensprenganlage auf der Wiese vor dem Hotel, wo er dann die Nacht über verbracht hatte. Also da ging's rund.
Ja, man kann schon mal abstürzen.
Absolut.
Du bist viel zu diskret. Ich weiß, dass jetzt hier Geschichten zurückgehalten werden, die du dir für deine Biografie aufhebst.
Sind ja nicht meine Geschichten, deswegen bin ich etwas zögerlich.
Geliehene Geschichten.
Genau, geliehene. Das ist auch schon wieder ein toller Buchtitel. Auf jeden Fall, es ist ja, das Lustige ist ja, weil man traut dir das ja nicht zu, so, sag ich mal, so gut bürgerliche Orchester, schlagerhafte Mucke, und die ziehen durch die Lande und feiern wie die Tiere. Das ist eine schöne Reibung.
Wenn man sich so Fotoalben anguckt aus der Zeit, da haben Eltern ständig Partys gefeiert.
Ja, auf jeden Fall.
Also kein Foto, auf dem nicht volle Aschenbecher und leere Flaschen stehen und sitzen und
man denkt immer, die haben schon so Filter drüber gelegt, das war aber der Zigarettenrauch.
So, Mensch, ich hätte schon gerne längst über dein neues Album gesprochen, aber du bringst,
da sind wir schon zwei,
immer wieder. Du hattest, das war's, genau, ich wollte ja einigermaßen chronologisch vorgehen. Du hattest nämlich schon mal so einen leichten Ausbrecher. Also ihr habt euch als Band immer zwischendurch, ich nenne es jetzt mal, kreative Pausen gegönnt, ne? So heißt es, glaube ich, in dem.
Kann man so sagen.
So sagt man das. Und du hast 2012 ein erstes Soloalbum gemacht, Der König tanzt.
Ja.
Und das war, kann ich mir vorstellen, nicht nur, wenn man vorher zu dritt alles macht, und ihr habt das ja, glaube ich, ziemlich demokratisch oder wie auch immer man das nennen will, sind eure Songs entstanden. Kann ich mir vorstellen, wenn man es plötzlich allein macht, dass man ganz neue Strukturen und auch auf ganz, ganz neue weiße Blätter starrt, oder dass es nicht ganz so einfach ist, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, das war eine Herausforderung für mich, die ich auch ein bisschen unterschätzt habe, glaube ich, damals. Es war schon ein ziemlicher Kampf, das Album. Da habe ich mit vielen Widerständen und Ängsten und so, musste ich mir richtig erkämpfen. Und das war für dieses jetzige Soloalbum aber eine super Erfahrung, weil ich wusste, das so will ich es auf keinen Fall nochmal wieder haben. Dann lasse ich's. Und mir war wichtig, dass ich beim Prozess des Machens Spaß habe auch schon. Und das ist mir sehr gut gelungen tatsächlich diesmal.
Damals wusstet ihr, zumindest geht die Legende so, dass es weitergeht mit Fettes Brot.
Auf jeden Fall, das war
diesmal
klar.
Diesmal ist es ja so ein Cut, ne?
Genau, aber das war ja diesmal, genau, war die Band ja vorher zu Ende und jetzt, genau.
Ist das auch eine Art von, ich will nicht sagen Erleichterung, aber ich kann mir vorstellen, solange es die Band noch gab und du gehst solo, dass man natürlich auch versucht, sich abzugrenzen, damit die Leute nicht das Gefühl haben, jetzt macht der alleine Fettes Brot oder so. Also das, ne? So könnte ich mir vorstellen. Bist du jetzt ein bisschen freier gewesen?
Weiß ich gar nicht, vielleicht. Das war mir nicht so bewusst. Aber ich glaube, dass das anders klingt als mit den anderen beiden. Es passiert automatisch, wenn ich das alleine mache. So, also da muss ich mir jetzt keine Mühe geben, bewusst anders klingen zu wollen. Ich weiß auch nicht genau. Mir fiel es diesmal leichter. Das floss besser. Ich hatte Ideen. Es war irgendwie ein freudvoller Entstehungsprozess.
Du hast dir den Song Kiss Me, Kiss Me ausgesucht. Ich war mir sicher, du würdest eine der beiden Hamburg-Hymnen, also die ich Ihnen und euch sehr, sehr ans Herz legen möchte, mitbringen. Also es gibt einmal Beste.
Ja.
Und zu Hause angekommen. Und ich meine, wenn Sie Fan sind, kennen Sie die Videos eh. Aber wenn Sie Hamburg-Fan sind und das in Verbindung, also so ein kleines Hamburg-Video sehen wollen, in Verbindung mit der neuen Musik von König Boris, dann schauen Sie sich das mal an. Beste ist das eine Video und zu Hause angekommen das andere. Aber der Song, den wir jetzt hören, der heißt Kiss Me, Kiss Me.
Deine Eltern sind scheiße, meine Eltern sind tot. Und wir wissen beide, Gott ist ein Idiot. Wir haben uns nicht gesucht, doch wir haben uns gefunden. Verstecken uns in deiner Kellerwohnung für ein paar Stunden. Und dann kiffen wir und trinken Whisky.
Was Sie gerade gehört haben, entspringt dem Kopf von König Boris, meinem heutigen Gast, entstammt dem Album Disneyland After Dark.
Ja.
Wir müssen es jetzt nicht
erklären. Jetzt oder doch?
Doch, bitte lass es uns erklären. Warum Disneyland After Dark?
Ursprünglich ist es eine Zeile von einem Song, der dann auch Disneyland After Dark heißt. Der ist auch auf dem Album drauf. Ich fand's, also das Album ist ja ein Großstadtalbum. Es handelt von Geschichten aus der Großstadt so. Und eher von den etwas weniger ausgeleuchteten Ecken und von die Dinge meistens im abends stattfinden. So. Und das war für mich ein schönes Bild. Wenn in dem glänzenden, alle versuchen, ihre Fassade aufrecht zu erhaltenen Disneyland die Sonne untergegangen ist, kommen so ganz andere Sachen zum Vorschein, über die ich auf der Platte dann spreche.
Okay.
So. Mickey Mouse und Donald haben nichts damit zu tun.
Gott sei Dank nicht. Ich finde es so interessant, dass deine euer Bezug zum Norden, speziell zu Hamburg, ist deutlich und kommt auch auf diesem Album wieder stark durch. Ist es für dich wichtig, dass das deine Heimat ist? Benutzt du dieses Wort?
Ich benutze eher das Wort Zuhause. Das Heimat ist mir irgendwie zu sehr aufgeladen mit irgendwie noch so anderen Sachen. Zuhause ist es. Ich glaube aber auch, das kann man auch nachfühlen, wenn man in Berlin ist oder in Köln oder so. Ich glaube, haben Großstädte gemeinsam. Klar, ab und zu erzähle ich mal was von der Elbe oder so auf dem Album, weil ich da lebe ich halt. Also da passieren mir die meisten Dinge. Deswegen berichte ich da auch von. Aber ich begreife das Album mehr als eine Großstadtplatte, als eine explizite Hamburg-Platte.
Nein, das tue ich auch. Also ich finde deine Texte, ich wollte damit nicht sagen oder andeuten, dass die Musik nur Leuten gefallen wird, die in Hamburg leben oder Hamburg-Fans sind. Gar nicht. Lustig, wie du gerade geguckt hast.
Ja.
So. Aha, okay.
Haben wir das auch besprochen?
Es geht eher in die Richtung, dass gerade Hamburg, das kann nicht jede Stadt sagen, bei Berlin würde mir jetzt gar nicht so viel einfallen, außer dass sich Berlin heute noch von einem Image ernährt, das in den 80er und 90er Jahren entstanden ist. Weil wie diese Stadt heute ist, die franzt so ein bisschen aus, finde ich, an den Rändern, so was so das Image angeht, möglicherweise. Hamburg ist typischer. Vielleicht auch Köln, vielleicht auch München. Ich finde, dass bestimmte Traditionen und bestimmte Symbole
eine Rolle spielen.
Ne? Also das ist in Hamburg sehr so. Und da wollte ich jetzt einfach mal ausloten, da du ja auch jemand bist, der eher nicht konservativ denkt oder nicht konservativ lebt, ist ja schon so, dass gerade so dieses Symbolhafte durch Tradition, durch konservatives Handeln oder Denken möglicherweise am Leben gehalten wird. Weißt du, worauf ich hinaus wollte?
Ja, ungefähr. Aber sowas wie der Hafen, der bleibt ja, also so oder so. Ob man das jetzt will oder nicht. Ich glaube, das hat Hamburg, das macht halt ganz viel von der Stadt aus, dass das eine Hafenstadt ist, dass es eine Stadt am großen Fluss ist, dass da Leute aus aller Herren Länder ein- und ausgehen, sozusagen dadurch schon sehr, sehr lange. Natürlich hat Hamburg auch dieses pfeffersäckige, reiche, schnöselige, das ist natürlich auch ein großer Anteil, Stadt mit den meisten Millionären, glaube ich sogar in Deutschland, was natürlich, aber auch sehr viel Armut, das ist eine wahnsinnige Reibung, die da entsteht, die es natürlich dann auch irgendwie interessant macht und wo auch viele Storys zu entdecken sind, über die man schreiben kann.
Aber es ist so ein Lokalkolorit, den man auch gerne am Leben hält, finde ich. Dass es nicht zu beliebig wird. Das ist eben dann typisch für Hamburg.
Und es ist, glaube ich, sogar außerhalb Hamburgs akzeptiert und cool.
Und auch genau, wird sehr positiv aufgenommen.
Ja.
Den Eindruck habe ich auch. Und bist du erleichtert, dass dieses Album jetzt fertig ist und dass du es jetzt präsentieren kannst?
Ja, da freue ich mich sehr drüber. Also, dass ich das jetzt rausbringen kann, das ist dann nochmal, es ist sehr aufregend natürlich auf eine Art und man hört es dann auch nochmal ein bisschen anders, wenn man es mit ganz vielen Menschen, so unterschiedlichen Menschen hört. Aber man ist dann auch froh, dass es nicht mehr zu Hause auf der Festplatte liegt, sondern dass es dann endlich in die Welt raus darf.
Wie entstehen denn Songs bei dir? Ist es so, dass du spazieren gehst? So man stellt sich das als Laie immer so vor und dann hast du plötzlich so eine Textzeile und diktierst sie dir in dein Smartphone und dann suchst du zu Hause, wenn du zu Hause bist, die richtige Melodie dafür. Wie geht das?
Ja, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Genau, was weiß ich, wenn ich meine Fahrradrunden mache oder wenn ich laufen gehe oder auch manchmal einfach nur beim Spazierengehen oder so. Oder man hört so ein Gespräch irgendwo mit und dann ist irgend so ein, letztens hatte ich den tollen Titel 100 Kugeln Eis irgendwo gehört. Und ich fand das hat mich sofort berührt. Das muss ich mir sofort aufschreiben. Keine Ahnung, ob ich das jemals für irgendwas benutzen werde. Aber ich schreibe einfach, bin sehr niedrigschwellig in Sachen aufschreiben. Ich filter das nicht, sondern ich schreibe das erstmal alles auf. Und dann habe ich so eine riesige Sammlung von Sachen in meinem Telefon stehen, durch die ich da manchmal durchgehe und dann fängt das Sortieren an und manchmal denke ich so, oh, das ist wirklich gut und dann passiert was. Oder ich stand bei dem Album jetzt, ich stand am Fenster, ich wohne im 5. Stock und guckte so runter auf die Straße wie so ein Opa, der irgendwie Falschparker aufschreibt und sah da so einen Lieferservice-Fahrradfahrer vorbeifahren und dachte so, ja klar, ey, das ist ja das Großstadtding überhaupt. Die kennen ja wirklich jede Tür, die wissen, wo die Arschlöcher wohnen, wo die Netten wohnen, wo es Trinkgeld gibt und so. Und dann ist daraus dieser Liebesstory, Lieferservice heißt das Stück, wo sich eine Person in die Pizzalieferantin sozusagen verliebt und immer ganz viel Essen bestellt, obwohl er gar keinen Hunger mehr hat.
Den habe ich noch gar nicht gehört, das ist eine schöne Geschichte.
Ja.
Im 5. Stock, ist dir schon mal eine Fledermaus in die Wohnung geflogen?
Ja, aber nicht in der Wohnung. Ich habe mal in einer anderen Wohnung gewohnt, das war aber Hochparterre. Aber da habe ich mit DJ Pauli und meiner Schwester gewohnt und wir wollten gerade zu einer Party gehen. Und machen die Tür zum Treppenhaus auf und dann fliegen ja lautlos die Teile und dann fliegt dann so eine riesige Fledermaus um ihr und ich dachte, ich spinne, was ist das? Und ich bin so froh gewesen, dass ich nicht alleine war, weil ich hätte mir selber nicht über den Weg getraut, dass ich das wirklich gesehen habe gerade. Und die haben wir auch nie wiedergefunden. Also wir haben dann alle Fenster aufgemacht und sind dann zur Party gefahren und wir haben sie, also selbst beim Auszug lag sie nicht verdorrt hinterm Schrank oder so. Ich glaube, die hat es irgendwie rausgeschafft.
Aber vielleicht, also wenn du sagst riesig, dann war es vielleicht ein Weißkopfseeadler, weil eigentlich sind die ziemlich klein.
Aber wenn die ihre Flügel ausspannen, sind die schon, können die so groß werden.
Er zeigt jetzt anderthalb Armlängen an.
Anderthalb
Armlängen? Naja, Kinderarmlängen.
Sehr, sehr kurze Arme.
So sehr ich auch überlege, es gibt keinen wirklich sinnvollen Übergang von den Fledermäusen hin zu deinem neuen Album. Wobei, Batman und Disneyland After Dark, After Dark wäre vielleicht der Übergang, oder?
So, vielleicht.
Gut.
Da fliegen ja auch mal die Fledermäuse ins Bett.
Disneyland After Dark, wenn Sie jetzt gleich loslaufen wollen, um sich das Album zu kaufen, am 26. April ist die Veröffentlichung. König Boris spielst keine Tour, sondern es sind 3 Release-Konzerte.
Erstmal, ja.
Am 25. in
Köln,
am 26. in
der schönen Hansestadt Hamburg
und am 1. Mai
in Berlin.
Und zwar im
Lido.
Und dafür verlosen wir
2 Tickets.
Toll, wir hätten das die ganze Zeit so.
So, Worttennis machen sollen. Guck mal, schon beim dritten Mal versagt.
Ins Netz, ja. Schon ins Netz gespielt.
Selbstverschuldeter Doppelfehler.
Nicht schlimm. Und dazu müssen Sie uns folgende
Frage beantworten.
Ich wusste es. Wie hieß das Radioformat, das ihr gemacht habt?
Dazu muss man sagen, dass wir zwei verschiedenen Sendern hatten.
Einmal bei Radio Fritz
in den 90ern und einmal in den 2010er Jahren bei Enjoy.
Dann machen wir es mal so. Aus lokalpatriotischen Gründen möchten wir uns Radio Fritz und dem RBB zuwenden. Also das andere Radioformat hätte geheißen was wollen wissen. Aber wir suchen den Namen des Formats, das ihr, ich glaube 96 bis 98, hast du es eben gerade schon gesagt?
Ja, das kann gut sein.
Bei Fritz moderiert habt. Schicken Sie bitte die mutmaßlich richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Mit etwas Glück gewinnen Sie die beiden Karten für den 1. Mai im Berliner Lido.
Oder einmal. Wir dürfen drei einmal.
Und da ruft dann Miriam aus dem Hintergrund noch hinein. Oder ein Album, denn wir dürfen ja auch drei Alben verlosen.
Ja, ich habe die Spendierhosen an heute.
Das ist auch so ein toller Begriff. Dann such dir mal selbst eine Frage aus. Wie findest du das denn?
Ach so, da muss man auch noch mal eine Frage zu haben. Hm. Ja, okay. Das sind natürlich mal Fragen. Hier muss man wirklich mitarbeiten. Hm. Ich würde sagen, wie heißt der Song, den die Gruppe Fettes Brot zusammen mit James Lars gemacht hat?
Schicken Sie die mutmaßlich richtige Antwort auch hier an hörbar@radio1.de. Und schreiben Sie Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail, bitte.
Und die Schuhgröße.
Und die Schuhgröße und
ein schönes kurzes Gedicht.
Über eine Eidechse.
Ja.
Gut, vielen Dank. Dann war's das. Aber unser letzter Song soll nicht unanmoderiert bleiben. Souls of Mischief, 93 Till Infinity. Wofür steht das Lied?
Auch eine Band, die Gruppe Fettes Brot sehr geprägt hat. Ja, 93 Till Infinity, sagt's ja, ne? 93, tolles Stück, erinnert mich an den Club Powerhouse. Eine Hip-Hop-Disco, die es damals gab, in der Simon von Utrecht-Straße, stand immer Fettes Brot plus 10 auf der Gästeliste. Und dann sind wir immer mit einem riesigen Tross jeden Samstag da rein und haben unter anderem zu dem Stück getanzt.
Es war mir eine große Freude, schön, dass du hier warst.
Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
What's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief crew. I'm chilling with my man Festo, my man A Plus, and my man Oak. You know, he's dope. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gonna up you on how we just chill.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.